Reingehört, ein Podcast der VRM. Happy Birthday Reingehört. Wir feiern heute die 300. Folge unseres Podcasts. Mit dabei sind zwei Menschen, die Reingehört in der Vergangenheit aktiv mitgestaltet haben und es heute auch immer noch tun. Mein Name ist Lea Arnold, ich bin Volontärin der VRM und ich spreche heute mit Henry Solter und Mia Kleinbühl. Herzlich willkommen. Wir feiern ja Reingehört Geburtstag. Stellt euch vor, ihr würdet jetzt die Kerzen auf der Torte auspusten. Was würdet ihr euch für den Podcast wünschen?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass der Podcast noch ganz, ganz lange weiter besteht, dass er weiterhin ein Projekt der Volontärinnen und Volontäre der VRM bleibt und dass er vor allem dafür sorgt, dass eben unsere Nachwuchsjournalistinnen und Nachwuchsjournalisten weiterhin viel, viel Kontakt mit den Reporterinnen und Reportern haben und sich über spannende Geschichten der Region austauschen können.
Ja, also ich wünsche mir natürlich ganz viele tolle neue Folgen und natürlich ganz viele AbonnentInnen. Nein, Spaß, also das wünsche ich mir natürlich auch, aber hauptsächlich einfach, dass wir den Podcast weiter haben in unserer Ausbildung als Volontärinnen und Volontäre, weil ich finde, dass das auditive Medium super wichtig ist und man da ganz, ganz viel lernen kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder so ein bisschen dahin kommen, wirklich unsere journalistische Arbeit zu hinterfragen und unsere Geschichten neu zu erzählen im Podcast.
Henry, du warst ja bei der Gründung dabei. Erzähl mal, wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, den Podcast zu starten?
Ja, das war, die besten Ideen entstehen ja spontan und das war in dem Fall, ist das auch so gewesen. Wir sind damals, wir waren eine Gruppe von Volontärinnen und Volontären, die hier für den Wiesbadener Kurier zuständig waren. Das waren Katharina Petermeier, die jetzt stellvertretende Chefredakteurin drüben bei der AZ ist. Das war Philipp Durillo, jetzt bei FUPA, verantwortet da komplett alle FUPA-Bereiche hier bei der VRM. Das war Lea Hellbach, die jetzt die Rheingau-Taunus-Redaktion hier auch in Wiesbaden leitet. Und eben ich, der jetzt hier in Wiesbaden tätig ist in der Stadtredaktion. Und wir sind damals auf ein Jobtraining gefahren. Das war damals hier ein Konzept in der VRM, dass man verschiedene Institutionen und auch Betriebe in der im gesamten Verbreitungsgebiet besucht hat, sich über die Arbeit informiert hat und eben da ins Gespräch kommen konnte. Das war auch so ein bisschen auch fürs Netzwerken eigentlich ganz cool. Und wir sind an diesem Tag, an diesem berühmten Tag, wo sich das erste Konzept so ein bisschen entwickelt hat, sind wir nach Alzey gefahren von Wiesbaden aus, waren dann auf der Autobahn, zieht sich ja hin und wieder auch mal ein bisschen, jeder Pendler wird mir da zustimmen. Und wir haben so ein bisschen gequatscht im Auto. Das war, um den Zeitrahmen noch zu setzen, so im Ende 2019. Und dann haben wir mal so ein bisschen gequatscht, weil natürlich auch für Volos wichtig ist. Man muss sich ja zeigen, man will sich ja auch für den Anschlussvertrag dann im besten Fall auch ein bisschen in Position bringen. Man will auch eigene Projekte voranbringen, weil man natürlich auch motiviert ist, eigene Sachen zu machen. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und das war gerade in der Phase, wo der Spiegel, das große Medium Spiegel, in einer Krise gesteckt hat. Einige werden sich noch erinnern, da gab es ja die Affäre um Klaas Relotius, den begnadeten Schreiber, der aber leider einige seiner Geschichten erfunden hat und dann auch in dem Fall erwischt worden ist dabei, was ja auch gut war. Und dadurch hat ja der Spiegel auch lange in der Krise gesteckt und hat dann auch eine sogenannte Transparenzkampagne gefahren und hat dann auch wirklich mal die journalistische Arbeit in dem Haus für die Außenwelt transparent dargestellt, wie werden Geschichten recherchiert. Also haben da wirklich auch in den eigenen Qualitätsstandards nach oben gefahren und vor allem halt in puncto Transparenz. Gibt ja immer noch diese Backstage-Seite beim Spiegel. Und wir haben uns eigentlich gedacht, wir waren erstmal froh, dass es natürlich in unserem Haus nicht so einen Vorfall gab, aber wir haben uns dann gedacht, eigentlich ist das doch super spannend, mal auch für die Leute zu erfahren, wie werden Geschichten recherchiert? Wie gehen die Journalistinnen und Journalisten dabei vor? Wie gehen die in ein Thema ran? Mit wem sprechen sie? Wie entwickelt sich die ganze Geschichte? Und was passiert, bis dann der finale Artikel oder die Berichterstattung dann eben erfolgt? Und was ist danach noch passiert? Und die Geschichte hinter der Geschichte eigentlich, um es zusammenzufassen. Und das war quasi so unser Plan, das auch für den Wiesbadener Kurier zu machen, weil Reingehört ist ja, hat ja hier beim Wiesbadener Kurier seine Anfänge gefunden, bis es dann VRM-weit dann auch als Konzept gegangen ist. Und da haben wir auf dieser Autofahrt drüber diskutiert und da war dann die Idee für einen Podcast geboren.
Das heißt, die Idee war im Grunde, also die Themenschwerpunkte war, dass die Arbeit hinter der Arbeit zu zeigen. Aber hattet ihr dann noch irgendwie einen Fokus, was euch besonders wichtig war, dabei dann zu beleuchten oder vorzustellen?
Genau, erstmal ging es natürlich um die Geschichte hinter der Geschichte, also die Arbeit daran. Einen speziellen Fokus thematisch gab es gar nicht. Also uns war erstmal wichtig, dass wir sind ja eben auch eine Lokalzeitung und Lokaljournalismus ist ja eben auch der USP dann. Und wir wollten einfach wirklich eine komplette Breite abbilden. Also wir haben uns da nicht darauf fokussiert, dass wir jetzt nur auf die Stadtpolitik gehen oder dass wir nur irgendwie ganz viele polarisierende Themen irgendwie unter das Licht. Wir wollten schon bewusst haben, breit gestreut. Und uns war auch wichtig, dass wir hier alle Redaktionen einbinden. Also wir haben angefangen mit der Wiesbadener Stadtredaktion, die sich um Wiesbaden kümmert, aber eben auch um den Rheingau-Taunus-Kreis, der ja die zweite große Lokalredaktion hier ist. Und wir haben auch Geschichten mit den sogenannten Mantelreportern, also mit den Hessen- und Wirtschaftsreportern gemacht, die eben hessenweit auch berichten. Und da haben wir uns eigentlich keine Grenzen gesetzt, weil wir der Überzeugung waren, in allen Bereichen gibt es spannende Geschichten, über die man gut erzählen kann und wo auch natürlich die Reporterinnen und Reporter einiges zu erzählen können. Und da war uns einfach wichtig, da eine Breite zu schaffen.
Mia, du bist heute im Leitungsteam des Podcasts dabei. Wie würdest du beschreiben, wie hat sich das verändert, auch im Vergleich zu dem, was Henry jetzt gerade erzählt hat?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich meine, in der Zeit hat sich ziemlich viel getan. Der Podcast hat ja rund um den Anfang der Corona-Pandemie gestartet. Damals war das Volo auch noch anders aufgebaut, als es jetzt bei uns ist. Wir sind nicht mehr so quasi eingesetzt als WK-Volontäre oder Echo-Volontäre oder AZ-Volontäre, sondern wir machen so ein bisschen was von allem und haben eben auch ganz viele multimediale Stationen, die dazugekommen sind, wie zum Beispiel den Digital-Hub oder Bewegtbild oder da gibt es noch ganz viele andere. Dazu haben wir schon tausende Folgen gemacht, was wir da im Volo alles so machen. Aber ich glaube, dadurch hat sich der Podcast ein bisschen dahin verändert, dass wir nicht nur aus dem Lokaljournalismus direkt berichten, sondern auch eher so interne Abläufe ab und an dabei haben. Zum Beispiel eine Folge darüber, wie gehen wir mit Hass im Netz um? Da ging es dann um Lügenpressevorwürfe etc. Oder auch, wie berichten wir von Olympia? Oder also verschiedene interne Sachen jetzt auch zum Tag des Lokaljournalismus hatten wir eine extra Special-Folge. Oder auch die Folge, die wir heute machen, beschäftigt sich ja jetzt nicht in dem Sinne mit einer lokalen Geschichte, sondern generell mit internen Abläufen in der VRM. Ich glaube, das ist was, was jetzt in den letzten Jahren dann noch so dazugekommen ist.
Was ja aber auch durchaus spannende Einblicke sein können, wenn wir darüber sprechen, den Journalismus natürlich irgendwie auch für Außenstehende erlebbar zu machen. Aber was würdest du sagen, was ist dann vielleicht auch gleich geblieben im Vergleich zu damals? Oder auch gerne Henry?
Ja, also natürlich gleich geblieben ist, glaube ich, die Leidenschaft mit denen, dass die Volos dieses Projekt vorantreiben. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Gleich geblieben ist natürlich, dass wichtig ist, dass wir unsere Arbeit transparent machen. Und das ist, würde ich auch behaupten, dass das wichtiger denn je ist. Mia hat es ja schon angesprochen, Fake News Vorwürfe oder die Medien sind, glaube ich, in so einer schwierigen Phase wie noch nie, muss man ganz klar sagen. Eben auch, weil es immer mehr alternative Medienplattformen, ich will sie eigentlich nicht Medienplattformen nennen, sagen wir einfach nur Plattformen gibt, die meinen, sie können mit ihren alternativen Fakten uns quasi den Rang ablaufen und nutzen dabei eben auch diese ganz, ganz schlimme Spaltung, in der auch unsere Gesellschaft gerade steckt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man ganz klar auch für die Außenstehenden erklärt, hier, wir denken uns natürlich die Geschichte nicht aus. Wir sind auch nicht der jeweiligen Landesregierung oder der Stadtregierung hörig, sondern wir gucken da schon genau drauf. Und wenn man dann bei einer Geschichte ganz klar nach außen erklärt, hier, so und so sind wir vorgegangen, den und den haben wir angefragt, dann ist das schon eine wichtige Sache. Und da helfen dann auch natürlich mal so Folgen, die zwischendurch kommen, wo man dann auch mal vielleicht Abteilungen vorstellt und sagt, hier der Digital-Hub, übrigens würde ich mit denen nicht gern tauschen, wenn ich mir teilweise die Kommentare ansehe unter unseren Beiträgen, dass das jetzt nicht irgendeine Willkür ist, dass da Kommentare gesperrt oder entfernt werden, weil die teilweise wirklich unter der Gürtellinie sind und das ist noch nett ausgedrückt.
Ja, ich glaube auch, was du jetzt schon gesagt hast, dieses authentisch Einblicke in die journalistische Arbeit zu geben, ist auf jeden Fall geblieben bei uns. Und auch dieses, dass es rein von Volos eben gemacht wird. Daran hat sich auch nicht groß was geändert. So, wir sind dafür zuständig. Die Lea hat jetzt zum Beispiel für diese Folge das Skript geschrieben. Die Lea wird den Schnitt machen. Die Lea kümmert sich um die Vermarktung. Das bedeutet, das ist komplett in Volo-Hand. Natürlich haben wir da Unterstützung vom Audio-Team. Aber grundsätzlich geht es in dem Podcast ja auch darum, dass das eine Lehr- und Lernredaktion für uns ist. Also dass wir eben lernen, wie macht man Audio, wie bringt man Leuten Geschichten über dieses Medium eben näher. Und vielleicht auch zu zeigen, warum gerade diese lokalen Geschichten so wichtig sind und warum das so wichtig ist, dass es eine Einordnung von anderen dazu gibt. Ich meine, wir hatten jetzt gerade erst den Tag des Lokaljournalismus. Da ging es ganz viel um das Thema, wie hat sich der Lokaljournalismus verändert? Warum machen wir das, was wir machen? Und ich finde diesen Podcast dafür eigentlich sehr wesentlich, gerade wenn es auch um so Prozesse geht. Ich habe zum Beispiel nochmal in die ganz alten Folgen reingehört. Da ging es am Anfang beispielsweise um den AWO-Skandal oder jetzt zum Beispiel hatten wir eine große Folge über die Vorkommnisse beim THW oder auch verschiedene Prozesse aus der Wiesbadener Stadtpolitik, beispielsweise mit dem Prozess zu den jungen Studentinnen, die in ihrem Badezimmer gefilmt worden sind. Und ich glaube, genau solche Prozesse und da die Hintergrundrecherche darzustellen, ist super wichtig, weil das oft sonst gar nicht an die Öffentlichkeit kommen würde. Und ich finde es für die Nachvollziehbarkeit einfach top finde, wenn wir das dann auch so auf diesem Weg nochmal einer breiteren Masse, die jetzt vielleicht auch nicht sich hinsetzt und, weiß ich nicht, 10 Minuten lang einen Artikel liest, sondern sich einfach nebenbei den Podcast anhört, finde ich das super wichtig, dass wir das so verbinden und man kann dann ja auch aufeinander verweisen und gucken, hier, hey, da könnt ihr nochmal genau nachlesen. Also ich finde, diese Verzahnung von den verschiedenen Medien ist bei uns in der VRM schon ein wichtiger Bestandteil und ich finde, da tragen wir auch mit dem Podcast zu bei.
Im April 2020 ging ja die erste Folge online. Du hast ja eben schon so ein bisschen beschrieben, wie es überhaupt erstmal zu der Idee grundsätzlich kam. Aber wie sah denn jetzt dann diese Anfangsphase aus? Ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, hattet ihr nicht genug zu tun? Hattet ihr nicht genug Arbeit? Oder wie dachtet ihr, wollt ihr dann noch ein Projekt da einfach mitmachen?
Ja, wir waren jung und wir brauchten das. Das war schon krass. Also man muss natürlich auch erstmal den Zeitpunkt nochmal in Kontext setzen. April 2020, das war gerade ein Monat Lockdown. Also da hat die Corona-Pandemie auch uns komplett erwischt. Und wir waren damals ja erst quasi ein Jahr im Volo. Also die meisten von uns hatten erst Halbzeit quasi. Also ein Volontariat geht ja 2 Jahre. Und das war schon mal eine Herausforderung, weil wir eben auch nicht mehr in den Redaktionen vor Ort waren. Das war ein Riesenfund damals. Wir hatten ja eigentlich sogar noch Glück, dass wir noch ein Jahr in den Redaktionen waren, dass uns die Leute überhaupt kannten, dass die unsere Gesichter gesehen haben. Das ging anderen, die dann erst da angefangen haben, also in Corona, kenne ich einige, die zum Glück auch heute noch für uns oder bei uns tätig sind. Die hatten gar keine Anknüpfungspunkte an Redakteurinnen und Redakteure waren quasi abgeschnitten. Und für uns war das dann eigentlich nochmal so ein Ansporn, so hier, wir müssen in Anführungszeichen im Gespräch bleiben oder wir müssen uns eigentlich zeigen so ein bisschen. Und da haben wir natürlich dann auch in Kauf genommen, weil wir waren ja trotzdem weiterhin, der Betrieb lief ja hier weiter, auch in der gesamten VRM. Wir hatten da noch unsere kompletten Einsätze in den verschiedenen Stationen, wo wir gerade waren und haben dann den Podcast noch on top gemacht. Also das war dann eigentlich nach dem Arbeitstag, haben wir uns dann noch zusammengetan. Ja, und die Anfangszeit war schon, muss man sagen, bisschen improvisiert. Also wir stehen jetzt hier in einem Aufnahmestudio mit richtigen Mikros, mit einem Ton und also mit einem Mischboard, wie nennt man das? Ja, kann man so sagen, ne?
Ja.
Und damals haben wir das mit Ansteckmikrofonen gemacht und mit dem Handy, mit über Sprachmemo-Funktion und dann die Ansteckmikros schön weit voneinander weg mit den Kabeln, weil wir natürlich auch Abstände noch einhalten mussten. Also haben dann erst überlegt, machen wir es mit Maske. Also wir haben immer uns vor Ort auch getroffen dann. Und das war schon eine wilde Zeit, muss man sagen. Und wie gesagt, alles on top. Die ersten Folgen waren dann, wie gesagt, ein richtiges Schnittprogramm hatten wir ja auch nicht so wirklich. Also die VRM war auch zu der Zeit noch nicht so aufgestellt, wie sie das jetzt auf jeden Fall ist. Die ersten Folgen waren dann noch über private Rechner, über private Schnittprogramme, die man sich dann irgendwie runtergeladen hat. Und wenn man halt noch gar keine Vorerfahrung bei Schnitt oder sowas hat, dann ja, dementsprechend haben auch die Schnittsessions bei den ersten Folgen gedauert, also das waren dann schon mehrere Stunden zum Teil. Dann, also war wirklich zum Kotzen, muss man im Nachgang echt mal sagen. Und es war schade, weil ja auch die Folgen an sich inhaltlich super viel Spaß gemacht haben. Aber das Schneiden war wirklich am Anfang der Horror. Dann kam es aber nach und nach auch Bewegung. Dann hat uns die VRM auch wirklich immer mehr auch unterstützt. Es gab ja noch gar keine Audioabteilung zu der Zeit. Das ist alles noch über Bewegtbild, also unsere jetzige Videoabteilung gelaufen. Die haben uns dann mal einen Schnittrechner zur Verfügung gestellt. Dann hatten wir auch endlich mal Premiere zum Schneiden. Dann ging es nach und nach weiter. Dann haben wir angefangen, eigene Jingles auszuwählen, den es übrigens heute noch gibt, hier am Anfang der Folge. Ja. Sind auch Sachen, die geblieben sind. Dann mussten wir den eigenen Anlauf einsprechen. Dann mussten wir noch die einzelnen Dateien immer jeweils in Premiere übertragen. Dann die Folge dran heften. Und das war schon, ja.
Deutlich komplizierter.
Deutlich komplizierter. Und ich denke, wenn ein paar interessierte Hörerinnen und Hörer mal in die alten Folgen zurückhören oder noch mal reinhören und das mit heute vergleichen, da ist das schon ein Unterschied von Tag und Nacht. Also das muss man ganz klar sagen. Ja, aber das hat sich dann nach und nach gefestigt. Dann kam auch relativ schnell ein ehemaliger Volontär, der Benedikt Knaap, noch dazu, der jetzt nicht mehr bei uns ist, aber auch einige Folgen am Anfang mit aufgenommen hat. Und dann so ein paar Monate später kam auch noch die Laura Haaf dann dazu. Und das war dann eigentlich quasi so das WK-Reingehört-Team, die dann erstmal die alle ersten Folgen, ich glaube, bis 100 fast gemacht haben. Wir haben ja früher auch noch wöchentlich dann aufgenommen. Das war dann auch immer noch ein Akt, weil man ja, gut, man hatte dann 4, 5 Leute. Das heißt, man war jeden Monat eigentlich mal mit einer Folge dran. Das ging dann eigentlich. Und ja, und dann haben wir uns eigentlich immer überlegt, bring ein bisschen Abwechslung rein, mal Wiesbadener Stadtredaktion, dann mal Rheingau-Taunus, dann mal gucken, was sich vielleicht im Sport noch mal hier angeboten hat. Und dann konnte man sich dann so ein bisschen entlanghangeln. Und ich habe es eingangs erwähnt, es war natürlich super, weil du mit den Leuten hier einfach im Kontakt geblieben bist. Und ja, für die war das auch Neuland. Die haben auch alle noch nie einen Podcast gemacht. Viele von damals, mit denen, das sind ja jetzt auch Kollegen und dann Kolleginnen. Und ja, die hatten, glaube ich, auch Spaß, so am Anfang, ja.
Gab es dann einen Moment, wo du so gemerkt hast, okay, das könnte vielleicht wirklich was werden?
Ja, also prägend war wirklich die Folge vom Philipp Durillo damals zur AWO mit der Birgit Emnet, die ja auch noch für uns tätig ist. Das war damals halt hier der Skandal in Wiesbaden, auch beziehungsweise auch in Frankfurt. Ich gehe da jetzt nicht näher ins Detail. Wer will, kann ja die Folge nachhören oder auch in unserer Berichterstattung alles nachlesen. Das war halt wirklich eine Riesennummer. Da sind ja dann auch unser ehemaliger WK-Chef Olaf Streubig und auch André Domes sind ja dann mit dem Wächterpreis und Birgit Emden natürlich sind dann mit dem Wächterpreis auch ausgezeichnet worden. Das war wirklich eine Riesennummer hier in Wiesbaden. Philipp Durillo hat, glaube ich, wirklich über Stunden mit der Birgit Emden diese Folge aufgenommen, weil man natürlich auch juristisch aufpassen musste, was man sagt. Das war eine wirklich ganz heikle Geschichte. Dann nach der Folge hast du aber auch gewusst, so, boah, das war schon echt eine coole Nummer und das war auch wirklich ein echter Mehrwert. Ich glaube, das ist bis heute eine der besten Folgen bei Reingehört, würde ich jetzt mal behaupten, ohne die Statistiken zu kennen. Und für die Folge ist ja dann unser gesamtes Format dann auch mit dem Medienspiegelpreis dann auch ausgezeichnet worden. Und spätestens da wusstest du, okay, es hat sich wirklich gelohnt. Also das war wirklich cool. Und es waren aber auch so die kleinen Geschichten, wenn sich dann mal eine ältere Kollegin zum Beispiel vors Mikro getraut hat und dann voll aufgeblüht ist. Und ja, du einfach wirklich eine riesen Bandbreite von Themen verstanden hast, kennengelernt hast und einfach auch mal, du konntest dir ja auch Sachen mitnehmen bei der Recherche. Also wenn du jetzt gehört hast, hier er oder sie sind so vorgegangen und du hast gesagt, boah, eigentlich voll die gute Idee, mal so eine Recherche anzugehen oder mal den Kontakt anzuhauen. Also du kannst dir auch Inspirationen da holen. Und ich glaube, das haben einige von uns dann auch mitgenommen für später oder für jetzt.
6 Jahre Reingehört, da hat sich also einiges verändert. Henry, was war dir aber immer besonders wichtig, dass es vielleicht auch gleich bleibt?
Ja, also Inhalte, vor allem die lokalen Geschichten natürlich. Also das, was wir exklusiv haben, wo wir einfach die Expertinnen und Experten sind. Also das, was hier in Wiesbaden, was in Darmstadt, was in Mainz, was in Südhessen, in Rheinhessen, in Mittelhessen, was da vor Ort passiert, dass wir das den Leuten, also dass wir eine Berichterstattung haben und dass wir dann den Leuten erklären, hier Leute, so haben wir das gemacht und dass wir echt gute Leute hier haben in der VRM und dass die hier eine Recherche nicht leichtfertig angehen, das ist mir bis heute super wichtig. Der Austausch zwischen den Volos und auch den Reportern finde ich super wichtig, weil es auch ein Zugehörigkeitsgefühl schafft und weil es auch eben der Austausch und der Diskurs einfach dabei bleibt, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich dann irgendwie Generationen voneinander entfernen und nicht mehr miteinander sprechen. Das ist mir, glaube ich, bis heute so das Wichtigste, ja.
Mia, wo ist dann vielleicht aber auch bewusst Raum für Veränderung? Ja, also ich glaube, die letzten Veränderungen hat man auch als Hörer von Reingehört vielleicht mitbekommen. Und zwar, dass wir beispielsweise nur noch alle 2 Wochen veröffentlichen oder auch, dass sich die Länge der Folgen eben verändert hat. Ich meine, einige der ersten Folgen sind teilweise über 40 Minuten lang und das hat sich einfach angepasst. Also wir haben natürlich auch eine neue Strategie von wegen, wie wollen wir digital erzählen? Ich meine, das entwickelt sich immer weiter. Gerade in den letzten Jahren ist das bei der VM ein großes Thema, welche digitalen Erzählweisen wir wählen. Zum Beispiel in VM Stories. Das ist ein neues Format bei uns. Da kann man verschiedene Umfragen reinhängen und alles Mögliche irgendwie machen und auch Audiodateien ablegen. Und dann ist eben die Frage, wie ist auch die Aufmerksamkeitsspanne der Leute bei welchem Thema? Also es gibt natürlich Themen, die tragen super lange Folgen und dann ist es auch voll okay, wenn wir mal eine längere Folge machen. Aber es gibt auch Themen, wo wir sagen, hey, das ist vielleicht gerade eher so ein interner Einblick und wir probieren das ein bisschen kürzer zu halten. Vielleicht ist da so ein bisschen Raum für Veränderungen, wenn man das so nennen kann. Und ich glaube auch, in der Art, wie wir wohllos das angehen wollen. Also wir haben einmal im Monat so ein Treffen zusammen mit der Audioredaktion, die wir jetzt schon mal erwähnt haben, wo es darum geht, wie wollen wir weitermachen mit Reingehört, was sollen unsere Themen sein, und das da so ein bisschen untereinander besprechen, was ist vielleicht gut oder was können andere noch für Ideen haben, die man in seine eigenen Folge noch mit einbringen kann. Und was sich natürlich auch sehr verändert hat, ist die Vermarktung. Also ich glaube, da ist großer Raum für Veränderungen gewesen. Ich weiß gar nicht, wie es am Anfang war, Henry. Ich glaube, das war nicht so sehr vorhanden, die Vermarktung.
Also wir haben damals, das war übrigens auch ein Riesenakt, selbst auf Canva Visuals erstellt mit unserem Titel, also mit dem Titelbild. Haben dann aufwendig den Folgentitel reingeschoben und haben das dann unserer Online-Redaktion geschickt.
Tatsächlich ist das immer noch so. Daran hat sich nichts geändert. Wir machen unsere Visuals immer noch selbst. Wir haben als Wohllos jetzt zum Beispiel auch machen wir mit bei einem eigenen Instagram-Kanal, wo es um unsere Ausbildung und das Volontariat geht, wo wir natürlich dann auch berichten, hey, es gibt eine neue Folge oder dass man mal einen Teaser schneidet, wenn es eine ganz besondere Folge ist, eine Zitatfolie bastelt. Und ich glaube, da hat sich so ein bisschen was verändert und da wollen wir auch jetzt schauen, wie wir das in Zukunft angehen, neues Design mal basteln, weil das sind teilweise Designs, die gibt's, glaube ich, schon seit Jahren, die man einfach nochmal neu angehen könnte. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, dieser Grundgedanke, unsere Arbeit zu zeigen, gleich geblieben. Und auch, klar, es gibt immer mal wieder Veränderungen im Schnittprogramm. Gerade im auditiven Bereich gibt es super viele Neuerungen mit KI beispielsweise, wie man eine Audiospur neu aufbereitet etc. Also klar, da ist natürlich immer Raum für Veränderungen, aber ich glaube, diese Leidenschaft, dass Wohllos was mit Audio machen wollen und da Bock drauf haben, hoffe ich, dass kein Raum für Veränderung ist. Ich hoffe, dass das so bleibt. Wir sind beispielsweise auch ein kleines Orga-Team, also ich und noch 2 andere Volontärinnen, die sich darum wirklich kümmern und immer schauen, läuft es, laufen die Folgen, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da so ein bisschen die Leidenschaft dabei bleibt und dass wir das so weitermachen.
Was würdet ihr denn sagen, habt ihr durch den Podcast gelernt? Habt ihr irgendwie einen besonderen Skill? Ich meine, Schnittkompetenzen?
Das auf jeden Fall.
Also, zum Beispiel, genau.
Ja, ich glaube, auf jeden Fall ein Stück weit Selbstorganisation. Ich habe es ja schon angedeutet. Das ist auch gut so, dass ihr jetzt für euren Podcast auch mal einen Tag Raum bekommt, je nachdem, wo ihr seid. Wir mussten das, wie gesagt, on top machen. Also da waren dann auch schon Nachtschichten dabei. Das wünsche ich keinem. Auch weil das die Qualität langfristig auch drunter leidet. Was habe ich gelernt? Selbstorganisation. Also man musste natürlich gucken, an einem Tag nehme ich das Gespräch auf, dann am nächsten Tag kann ich es erst schneiden und dann bis dahin muss ich es auf der Plattform Podigee dann auch hochgeladen haben, weil wir natürlich einen Erscheinungsrhythmus auch hatten. Ansonsten, was habe ich noch gelernt? Es hilft auf jeden Fall ungemein, frei zu sprechen. Das ist eine super Übung und dass Lokaljournalismus Spaß macht.
Ja, also gerade bei dem freien Sprechen schließe ich mich auf jeden Fall an. Bei der ersten Folge hat man da so ein Skript vor sich und klammert sich da so ein bisschen dran. Und je mehr man das macht, desto mehr merkt man, dass es eigentlich cool ist, wenn sich ein Gespräch ergibt, so wie das jetzt auch bei uns ist, dass man sich gegenübersteht und einfach auch sich mal den Ball irgendwie zuspielt und dass man nicht an jeder Frage kleben muss, sondern auch mal gucken kann, hey, der hat jetzt auf was ganz anderes geantwortet, ich mache jetzt mal so weiter. Und dadurch auch so ein gewisses Selbstbewusstsein vorm Mikrofon zu entwickeln, ich glaube, das ist so, was mir am meisten in reingehört, was ich in der Zeit so gelernt habe. Klar, das Schnittprogramm, ich war vorher schon mal beim Radio, also ich kannte Audioschnitt an sich schon, Aber da ist jedes Programm ja auch so ein bisschen anders. Und je häufiger man das macht, desto einfacher wird das auch. Und ich finde, also ich bin ein großer Fan von Audioschnitt. Mir macht das total viel Spaß. Und
man hört es ja.
ja, genau. Und ich glaube, das sind so meine Learnings aus dem Reingehört-Podcast.
Jetzt habt ihr ja beide natürlich auch einige Folgen aufgenommen. Henry, bei dir ist es schon ein bisschen länger her. Mir noch ein bisschen, noch ein bisschen jünger. Habt ihr eine Lieblingsfolge, sei es eine von euch selbst oder von jemand anderem?
Also die, wie gesagt, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, haben wir schon über die AWO gesprochen vom Philipp Dorillo. Meine persönliche Lieblingsfolge von mir selbst war tatsächlich das Gespräch der Generationen. Da, das war auch zu einem Jubiläum, zum WK, 75-Jähriges. Da habe ich mich mit dem scheidenden Redakteur Matthias Gube unterhalten, der Jahrzehnte hier beim WK unterwegs war. Und wir haben einfach mal drüber gequatscht, wie Journalismus früher war und wie es jetzt ist, haben dann auch ein ganz cooles Bild mit mir, mit dem Laptop, eher mit der Schreibmaschine gemacht. Und ja, das war einfach total spannend, weil da jemand dir einfach Dinge erzählen konnte über Jahrzehnte Lokaljournalismus. Und es war schön zu sehen gleichzeitig, dass sich manche Dinge nicht ändern, nämlich nah bei den Leuten sein und dass eben hier im Lokaljournalismus ganz, ganz tolle Geschichten und aber auch natürlich andere auch weniger schöne Sachen erzählt werden können und auch müssen. Und gleichzeitig aber auch, dass sich viele Dinge in eine Richtung entwickeln, die auch positiv ist. Also, dass man heute viel mehr die Möglichkeit hat, seine Arbeit, seine Inhalte eben auch weiter nach außen zu tragen. Und das Gespräch hat mich auf jeden Fall, also da denke ich heute auch noch gerne zurück.
Ja, ich habe auch ein Gespräch, an was ich gerne zurückdenke. Und zwar war das mein Gespräch mit Thomas Wolf. Da ging es um den Osthang in Darmstadt. Ich bin selbst in Darmstadt geboren. Und da ging es quasi darum, was passiert jetzt mit dieser Fläche an der Mathildenhöhe? Da sollte ein Informationszentrum gebaut werden für unfassbar viel Geld. Und dafür musste eine kreative Initiative weichen. Und Thomas hat sich da ganz, ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt, mit Demonstranten gesprochen, Live-Checker gemacht und wirklich immer wieder kritisch nachgehorcht. Und das war einfach eine tolle Folge für mich. Das hat mir total viel Spaß gemacht, seine Recherche danach zu vollziehen. Und eine Folge, die ich sehr gerne gehört habe und auch schon öfter gehört habe, weil ich es einfach spannend fand, war die, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und zwar von unserer Kollegin Sarah Grund, die ist auch im Orga-Team von Reingehört. Da ging es um die Studentinnen in Wiesbaden, die von ihrem Mitbewohner im Badezimmer gefilmt worden sind. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach ein True-Crime-Fan bin. Also inwiefern das jetzt True-Crime ist, ist eine Frage. Aber es ging eben um den Prozess und dass die Reporterin, die da zuständig war, ganz viel darüber erzählt hat, wie das abgelaufen ist und dass sie auch die Opferperspektive sich angehört hat. Und das fand ich einfach eine Folge, die sehr gut aufbereitet war und die sich auch mit einem Fall beschäftigt hat, der halt hier auch wirklich die Leute aufgerüttelt hat, weil das sehr brisant war. Genau, das war so eine Folge, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist.
Ja, also die Recherche von der Nele Leubner ja in dem Fall kann ich auf jeden Fall auch jedem nochmal ans Herz legen. Mit der Nele Leubner haben wir auch generell früher schon sehr, sehr viele Folgen gemacht, unter anderem auch zur Citybahn. Die ist mir auch gerade so spontan wieder eingefallen, die ja immer noch nicht in Wiesbaden fährt und vielleicht auch nie wird.
Ganz lieben Dank, ihr beiden, dass ihr heute da wart und uns diese vielen Einblicke gewährt habt.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.